Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 191 vom 6. Mai 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und Katrin nicht da in die Ecke. Das kannst du nicht dahin machen, bitte Katrin. Stell dich doch erstmal vor.
Hallo zusammen. Christoph hat mich gerade dreimal hintereinander gefragt, ob ich wirklich nicht nochmal auf Klo muss, bevor wir aufnehmen. Ich habe ihm versichert, es wird klappen. Die Blase ist noch nicht so voll. Auch wenn wir viel über Urin reden werden, diese Folge.
Bist du sicher? Also jetzt wäre noch die Gelegenheit. Könntest du nochmal, wenn ich ins Thema einmal eingestiegen bin, Katrin, dann wird das schwierig.
Also ich würde sagen, solange du jetzt nicht noch irgendwie ein Bachrauschen oder sowas abspielst, wird das klappen.
Okay, also auch so.
Christoph schenkt sich jetzt ein, ja.
Das wäre.
Oh, ja. es drückt.
Ja, na gut, ich habe dich jetzt ein viertes Mal gefragt. Eine weitere nervige Frage wird es nicht geben, Katrin. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Das ist was die Leute gern wollen, direkt einsteigen. Es geht also auf jeden Fall um Pipi, in der anderen Weise, um Urin. Und diese Folge, die ich vorbereitet habe, ist eine der legendären fünf, die vorletzte der legendären fünf. Pipi macht Langstrunk, schon lange angeteased und von mir seit Weihnachten ersonnen tatsächlich. Jetzt ist das Jahr noch nicht mal zur Hälfte rum und ich habe schon vier von fünf legendären Folgen verballert. Weiß nicht, was das über uns aussagt.
Ja. Naja, so soll es doch sein, oder? Dafür macht man ja die Vorbereitung, Christoph. Wenn das Jahr stressig wird, dann kannst du immer darauf zurückgreifen.
Das war ja scheinbar schon so oft stressig, dass ich schon alle verbraten habe. Nee, es ist ja überhaupt nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Mich würde jetzt nur tatsächlich interessieren, an der Stelle, Katrin, du warst ja eine davon, die energisch dafür abgestimmt hat, dass ich jetzt diese Folge nehme. Es gibt noch eine letzte, die ist noch in petto. Verraten wir noch nicht, was rauskommt, aber du wolltest unbedingt über Pipi reden. Warum wolltest du unbedingt über Pipi reden?
Na, ich wollte unbedingt über die Pipi reden, die Heldin unserer Kindheit. Ich finde, du hast den Titel gut angeteasert und also gerade Pipi an sich als Kindheitsfigur, aber auch Urin als Dünger fand ich in der Kombination spannend und dachte mir, was hat sich der Christoph wohl überlegt? Es klang auf jeden Fall vielversprechend nach einer spaßigen Folge. Jetzt schauen wir mal, was es wird, oder?
Am Ende total ernst und traurig. Nein, natürlich wird es spaßig. Es wird was Alltagserfahrungsmäßiges, ne? Das ist ja das Schöne am Thema Urin. Das ist was, womit wir jeden Tag hoffentlich zu tun haben. Wenn ihr damit nicht jeden Tag zu tun habt, dann sucht bitte einen Arzt oder eine Ärztin auf. Das wäre nicht so gut. Aber typischerweise haben wir damit auch am Tag mehrfach zu tun. Und für mich ist es immer spannend, dann auch den Bodenbezug herzustellen. Wir starten aber wie immer einmal etwas ganz grundlegend. Was ist eigentlich Urin? Und wie ist er dann auch zusammengesetzt? Aber erstmal würde ich gern von dir wissen, Katrin, gibt's in Coburg, wo du herkommst, irgendeinen abgefahrenen lokalen Begriff für Urin? Habt ihr da so Slang für?
Das ist eine gute Frage. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich würde sagen, für Urin an sich nicht. Meistens kommt der Slang ja eher dadurch, wenn man drüber redet, ob man auf Klo muss oder auf die Toilette oder austreten. Aber so richtig lokal könnte ich jetzt nicht sagen. Vielleicht rede ich einfach nicht oft genug über das Wasser lassen.
Sollte man.
Ist denn bei euch was?
Ja, na klar. In Ostdeutschland, in Anführungszeichen, gibt's haufenweise Begriffe für Urin. Man nennt ihn auch Harn, aber das würde jetzt hier niemand sagen, ich harne jetzt, ne, oder ich gebe Harn ab. Aber zum Beispiel Schiffe, ne? Also von Schiffen gehen, ne? Gibt's ja auch diesen Witz, ne? Was macht denn ihr Mann beruflich? Der ist Lotse im Krankenhaus, der bringt jeden Tag die Schiffe fort. Ist er? Nee, okay, hat gezogen. Katrin hat kurz gelacht. Also Schiffe ist ein Begriff von Schiffen gehen und aber auch Seeche. Kennst du den Begriff Seeche?
Ja, also Seechen gehen kenne ich.
Ja, genau. Das zieht sich dann vielleicht vom Sächsischen so ins Fränkische rein oder vielleicht ist es auch ein übergreifender Begriff. Ich kenne ihn
Naja, Coburg ist ja auch an der ehemaligen Grenze und da sind die Übergänge fließend, Christoph.
Ja, ja, das ist
fließend wie der Urin.
Ja, genau. Und das, der Begriff Seeche ist mir noch eingefallen, der hat auch tolle Begriffsverwandtschaften. Also zum Beispiel in der Oberlausitz, das ist ja Ostsachsen, sage ich mal so, an der Grenze zur Tschechischen Republik. Da spricht man von der sogenannten Seechumse. Die Seechumse ist eine Ameise, weil die bei den Kindern immer, wenn die Kinder sozusagen mal nicht aufpassen und setzen sich aus Versehen in so einen Ameisenhügel und dann werden die ja so gebissen davon, dann sagt man so, ah, diese Seechumse, also die hat dich sozusagen, die hat sozusagen dich gebissen und danach ihre Seeche in dich hinein injiziert und deswegen brennt das so, ja. Die Seechumse. So, aber das nur eine kleine Etymologie. Vielleicht habt ihr auch noch interessante Begriffe für Urin. Dann schreibt es uns in die Kommentare. Ja, interessant. Aber wir machen jetzt mal den Bodenschwenk, würde ich sagen. Und für mich wäre jetzt auch interessant, dich mal zu fragen, Katrin. Also natürlich, wir werden uns irgendwie über die Düngemittelperspektive unterhalten. Aber hast du ein Gefühl, was in Urin düngemitteltechnisch drin sein könnte oder eher nicht?
Ja, also sprechen wir jetzt über menschlichen Urin oder Urin allgemein?
Ja, menschlichen.
Okay, also als erstes, als Schadstoffexpertin kommt mir natürlich in den Kopf, dass da sehr viele, ich sag mal, bedenkenswerte Produkte dabei sind und Verbindungen. Also gerade Hormone ist ein großes Ding, gerade für Frauen, die halt die Pille nehmen zum Beispiel, aber auch ja generell Schwermetalle, Plastik, Mikroplastik wird sicherlich auch mit ausgeschieden. Und dann gibt's natürlich auch Nährstoffe, ich würde sagen Phosphat, Stickstoff natürlich. Ich denke, das sind die Hauptnährstoffe, vielleicht Sulfat auch noch mit dabei. Und dann kommt es halt natürlich immer drauf an, wie so die Konzentrationen sind. Also gerade wenn man halt auch nicht so oft am Tag aufs Klo geht, dann akkumuliert sich das Ganze. Aber generell ist es ja schon weiter verbreitet, dass man Urin auch als Düngemittel verwendet. Aber wie gesagt, es ist halt gerade von menschlichen Ausscheidungen das Problem, dass halt auch noch Schadstoffe dabei sind.
Wow, da hast du jetzt schon eine ganze Menge angesprochen. Ich könnte nichts in Anführungszeichen Falsches erkennen. Das werde ich an verschiedenen Stellen mal wieder aufgreifen, Katrin, wenn du es gestattest. Genau, wir machen nachher noch diese Problemperspektive auf jeden Fall von Urin. Werden uns aber erstmal mit der Düngemittelperspektive ein bisschen beschäftigen, ne? Genauso wie du gesagt hast, Urin ist eine recht potente Quelle, also menschlicher Urin. Wir sind jetzt im urbanen Bereich, es geht überwiegend um menschlichen Urin. Und der ist eine potente Nährstoffquelle, weil er ungefähr 50% des vom Menschen ausgeschiedenen Phosphors, also des Gesamtphosphors, den der menschliche Körper so ausscheidet über Schweiß, Kot und Urin, ne, ist ungefähr die Hälfte im Urin drin und etwa 90% des ausgeschiedenen Stickstoffs. Ja. Und jetzt haben wir N Stickstoff und P Phosphor, dann fehlt ja eigentlich nur noch K, ja, das sind die drei großen Makronährstoffe, also Kalium. Und auch Kalium ist tatsächlich im Urin enthalten, in gewissen Konzentrationen. Schwefel, Sulfat, hattest du auch gesagt, Natrium, Chlorid, Calcium, Magnesium und viele, viele weitere Spurenelemente sind im Urin drin. Und das ist ja erstmal, sage ich mal, für die Düngemittelperspektive nicht schlecht, ne?
Auf jeden Fall, dann kann man gleich einen NPK-Dünger applizieren, das ist ja der Klassiker.
Genau, genau. Und letztlich macht man das auch, wir werden noch über zwei urinbasierte Düngemittel sprechen, nämlich Struvit und nitrifizierten Urindünger, kurz NUF, also Nitrified Urine Fertilizer, NUF. Die spielen dann später noch eine Rolle. Das sind zwei tatsächlich auch in der Praxis angewendete Düngemittel, die man aus Urin erzeugen kann. Aber ich will nochmal eine Praxisperspektive aufmachen, weil, das habe ich auch im Netz gesehen, ich suche immer noch so nach ergänzendem Material, vielleicht irgendwelchen YouTube-Videos oder so, die man den Leuten an die Hand geben kann. Und liebe Leute, es kursieren viele YouTube-Videos, die euch irgendwie sagen, ihr sollt euren Eigenurin im Verhältnis 1:2 oder 1:10 oder so eben direkt an die Pflanzen bringen und als Düngemittel verwenden. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, keines dieser Videos hier mal zu teilen, weil da ist Vorsicht geboten. Katrin hat es auch gesagt, es ist eben einerseits so, dass da auch noch bestimmte ja potenzielle Schadstoffe mit ausgeschieden werden, je nachdem, was ihr, ob ihr Medikamente, Hormone oder wie auch immer nehmt. Es ist auch so, dass Urin grundsätzlich neben seiner Nährstofffracht steril ist, aber wenn zum Beispiel eine Infektion des Harntrakts vorliegt, können da auch Krankheitserreger mit ausgeschieden werden. Und Katrin hat auch gesagt, diese Konzentration dieser Stoffe im Urin, die hängt auch sehr davon ab, zum Beispiel, wie viel man trinkt über den Tag. Also das ist auch keine gleichmäßige, sozusagen normierte Nährstofffracht, die ihr da gebt. Also bitte seht auf jeden Fall davon ab, direkt an eure Pflanzen zu pinkeln. Das macht das bitte einfach nicht. Weil ich hatte ja auch gesagt, es sind verschiedene Salze dort drin, ne? Also zum Beispiel Kalium, Natrium, Chlorid und so, das wird auch über den Urin ausgeschieden. Und die Pflanzen verbrennen dann einfach, sagt man, ne? Also dann gibt es einen osmotischen Sog, der saugt dann quasi das Wasser aus den Pflanzenzellen raus und dann vertrocknen die. Also auf keinen Fall unverdünnt, und bei verdünntem Urin seid bitte auch vorsichtig und informiert euch erst, ob ihr vielleicht irgendwelche Medikamente nehmt, die da eine Rolle spielen können. Ja. Macht's am besten einfach nicht. Hört euch lieber an, was wir jetzt über urinbasierte Düngemittel raushauen, und dann seid ihr, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ja. Ist doch gut. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Ich glaube, mein Bauch hat gesprochen, falls du das gehört hast. So.
Okay, also doch nicht pinkeln, sondern vielleicht eine größere Pause, Katrin.
Das ist erstmal beim Verdauen sind wir, ja. Das passt ja dann vielleicht zeitlich ganz gut.
Okay, gut. Dann.
Nee, aber man kann ja eigentlich ganz gut sehen, also sehen und riechen, würde ich sagen, je nachdem, ob man genug Wasser zu sich nimmt oder nicht. An der Farbe des Urins kann man es ganz gut erkennen, wie gelb es ist, wie tiefgelb. Und wenn es halt dann konzentriert ist, dann riecht es auch manchmal ein bisschen mehr. Also Leute, trinkt gut Wasser, 2 bis 3 Liter am Tag, und geht öfter mal auf Klo.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Macht das, und wenn ihr euch entscheidet, euren Urin zu geben, dann bitte verdünnt. Ja? Das sind jetzt schon mal so 3 Urindünger, die wir angesprochen haben. Struvit, nitrifizierten Urindünger und verdünnten Harn spielt möglicherweise in den sozialen Medien später noch eine Rolle. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man Urindünger herstellt, ne, also wir nehmen jetzt mal die technische Perspektive, das kaufe ich jetzt einfach mal, dass man Struvit und nitrifizierten Urindünger herstellen kann technisch, dann ist ja die spannende Frage erstmal, ob dieser Stickstoff und Phosphor zum Beispiel auch wirklich pflanzenverfügbar ist aus diesen Düngemitteln, ne? Ich kann da eine Phosphor- und Stickstofffracht drin haben, aber das ist wie mit der Vorratskammer. Das ist immer ein viel bemühtes Bild in der Bodenkunde, ne? Oder der Weinkeller. Ja? Du kannst einen riesigen Vorrat im Weinkeller haben, aber wenn dir der Schlüssel fehlt zum Weinkeller, bringt dir das überhaupt nichts. Also es muss pflanzenverfügbar sein. Und da habe ich mal, ich habe so eine kleine Literaturschau gemacht und habe euch mal ein einführendes Paper von Bonwin, Christophe Bonwin, und Kollegen in die Shownotes geballert. Die haben das schon vor einigen Jahren mal untersucht. Ich glaube, aus 2015 ist das Paper. Und das hatte mich erstmal interessiert, wenn man jetzt Struvit und diesen nitrifizierten Urindünger herstellt, wie viel der Nährstofffracht landet denn eigentlich in der Pflanze? Und ohne da jetzt detailliert drauf einzugehen, die haben ein Isotopenexperiment gemacht. Also die haben die Stickstoff- und Phosphor-Isotopen markiert und haben dann gemessen tatsächlich, wie viel dieses isotopenmarkierten Stickstoffs und Phosphor landet in der Pflanze. Und in der oberirdischen Biomasse tatsächlich 72% der Struvit-Nährstofffracht und 75% des nitrifizierten Urindüngers. Also das sind schon ganz ordentliche Quoten, würde ich sagen. Ja. Also kann man sagen, nur um diese kleine technische Perspektive mal aufzumachen, diese Düngemittel, die tatsächlich aus Urin gewonnen werden, die können eingesetzt werden, die bringen pflanzenverfügbare Nährstoffe hervor, und sind daher auch wirklich technisch sozusagen einsetzbar. Ja, das weiß man schon seit einigen Jahren.
Wie wird denn nitrifizierter Urindünger hergestellt? Also was ist da das Merkmal? Ist da einfach mehr Stickstoff drin oder wie funktioniert das?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also über den technischen Prozess bin ich nicht informiert, aber der heißt nitrifizierter Urindünger, weil Urin natürlich das Ausgangsmaterial ist und weil der so aufbereitet ist, dass sozusagen der Ammoniak für die spätere Nährstofffreisetzung von Ammonium in diesem Düngemittel stabilisiert ist chemisch. Ja, und das ist sozusagen so ein Retardeffekt für Ammoniumionen, und Ammonium ist ja eines der pflanzenverfügbaren Stickstoffionen, was im Gegensatz zu Nitrat auch nicht so hochmobil ist, also nicht so dieses Potenzial hat, schnell ausgewaschen zu werden. Ja. Das ist bei diesem NUF, bei diesem Nitrified Urine Fertilizer tatsächlich die Besonderheit, würde ich sagen. Ja?
Genau. Das ist ja ganz interessant. Dann ist es ja nochmal optimiert für die Pflanzenaufnahme.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, da sagt dieses einführende Paper auch, dass dieser NUF-Dünger ein höheres Potenzial hat für pflanzenverfügbare Nährstoffe. Aber Struvit ist auch nicht schlecht, und das ist eher ein Mineral, deswegen auch vermutlich der Name Struvit. Das ist so ein Magnesium-Ammonium-Phosphat. Ja, und sagt ja der Name schon, Magnesium ist ein wichtiger Spurennährstoff. Ammonium ist die Stickstoffquelle, Phosphat ist entsprechend die Phosphorquelle. Ja. Genau, das also zur Düngemittelperspektive. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Main Paper, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar kommt das diesmal aus der Schweiz. Wir sind mal wieder in der Schweiz unterwegs, lange nicht mehr gemacht. Weil jetzt haben wir die Düngemittel. Wir wissen, wir dürfen nicht direkt auf die Pflanzen pinkeln, wenn dann verdünnt. Wir haben auch schon so ein bisschen so eine Schadstoffperspektive mal aufgemacht. Aber für viele von euch da draußen ist ja auch tatsächlich interessant, wie ist es denn mit der praktischen Anwendbarkeit? Also wirklich im landwirtschaftlichen Kontext, und zwar da, wo, ich hätte jetzt fast gesagt, die Kacke am Dampfen ist, nee, aber wo entsprechend der Urin am Dampfen ist. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Also wir müssen ja auf Kreislaufwirtschaft vor allem in den Regionen der Welt zurückgreifen, wo diese Nährstoffkreisläufe halt überhaupt nicht mehr geschlossen sind, wo auch wirklich Gefahr droht, dass Nährstoffe zum Beispiel aus ackerbaulichen Böden ja verloren gehen in so großem Maße, dass diese Böden irgendwann gar nicht mehr nutzbar sind. Und das ist zum Beispiel in Südafrika und allgemein in der gesamten Subsahara der Fall. Ja. Das sind landwirtschaftlich intensiv genutzte Böden, die tatsächlich auch hohes Potenzial haben, einerseits durch die historische Nutzung, auch im kolonialen Kontext und so, und andererseits durch die speziellen Klimabedingungen, ja, also überwiegend arides, also trockenes Klima zum Beispiel, aber auch, ja, halt ein Abweichen von der potenziellen natürlichen Vegetation im Landwirtschaftskontext, eben haben diese Böden wirklich ein sehr, sehr hohes Potenzial, irgendwann ja als Brachen zu enden, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und das ist für die Menschen dort vor allem, warum ein Problem, Katrin? Weil es da halt um die Existenz geht, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, die sind ja auf die Böden angewiesen, dass sie halt auch Nahrung anbauen. Und wenn es halt kein Wasser mehr gibt und die Böden ausgelaugt sind, dann geht es schnell an die Existenz, gerade weil der Großteil der Bevölkerung eben nicht so viele finanzielle Mittel hat und dann irgendwie ausweichen kann und sich was im Laden kaufen kann oder anderweitig irgendwie umziehen und dergleichen, sondern man muss halt wirklich mit dem arbeiten, was vor Ort ist.
Richtig, genau. Das sind noch ganz andere Dimensionen als hierzulande, ne? Also hier sind das, ich sage es mal ganz vorsichtig, Luxusprobleme noch. Das wird sich auch ändern. Aber dort geht es wirklich um die blanke Existenz. Ne? Also da sind Existenzen bedroht. Und deswegen ist es ja möglicherweise smart, auch in solche Regionen zu gehen und eben anwendungsbezogen neue Düngeverfahren eben zu erproben. Und das haben die eben in dieser Studie gemacht. Ich hatte schon gesagt, sie ist aus der Schweiz, unter anderem von Benjamin Wilde. Benjamin, wenn du das hörst zufällig, melde dich gerne mal bei uns. Ich würde dich gerne beglückwünschen zu diesem tollen Paper, habe aber leider keine Kontaktdaten gefunden. Der Benjamin hat das aber mit Kolleginnen und Kollegen am 22. Juli 2022 in Frontiers in Sustainable Food Systems veröffentlicht. Und das Paper trägt den Titel A Participatory Assessment of Nitrified Urine Fertilizer Use in Swaimane, South Africa. Also sagt auch schon was über die Region. Habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so informiert, aber es gibt, glaube ich, eine Abbildung im Paper, wo dieser Versuch stattgefunden hat. Ja, östliches Südafrika, also quasi in der Küstenregion schon eher. Und das ist eine recht aride Region, die eben tatsächlich prädestiniert ist dafür, all diese Degradationserscheinungen zu haben, die wir gerade auch schon angesprochen haben, ne? Und ja, dieses Paper setzt eben an diesen relevanten Problemen an. Und ich finde es besonders smart aus dem Grund, weil es zwei Ansätze verfolgt. Das eine ist dieser klassische biophysikalische Düngeversuch, auf den wir hier in der Bodenkunde alle ganz scharf sind und wo ihr jetzt schon in den Startlöchern steht und alle hören wollt, was ist da eigentlich rausgekommen, was haben sie denn gemessen, ne? Und sie haben aber nebenbei zusätzlich noch diese soziale Perspektive aufgemacht. Also sie haben noch Begleitforschung mit den Anwenderinnen und Anwendern dort betrieben und haben sozusagen noch erfragt, soziologisch möchte ich mal sagen, wie eigentlich die Akzeptanz gegenüber diesem Düngemittel ist. Ja, und das ist im Kontext solcher Forschung, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, weil sonst hat man da so wieder so ganz komische Kolonial-Vibes, finde ich manchmal, dass da westliche Forschungsteams hinkommen und machen da irgendwas und die Bevölkerung wird eigentlich gar nicht einbezogen. Man weiß, vielleicht wird sie einbezogen, aber man weiß, wenn man das sieht am Ende, gar nicht, was haben sie denn eigentlich davon gehalten, oder Katrin?
Ja, es ist ja auch oft so, dass dann halt die Leute aus der westlichen Welt vor Ort sind und irgendwelche Technologien sich überlegen, die halt vielleicht im Westen der Welt funktionieren, aber die halt keiner so richtig anwenden kann und vor allem auch eigenständig anwenden kann. Und das geht dann halt meistens nach hinten los, sobald dann die Entwicklungsarbeit abgeschlossen ist, kann die Technologie nicht mehr weiterverwendet werden und das ist alles wieder beim Alten. Das ist schon gut, gerade so soziokulturelle Studien durchzuführen und mal wirklich zu fragen, funktioniert das für euch? Würdet ihr das so anwenden wollen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Und vor allem, dass sie das auch eigenständig weiterentwickeln können danach. Gab es denn diese Processing Factory, also für den Urin, war das schon davor da oder haben die das dann etabliert zusammen?
Nee, die war tatsächlich schon da. Das war ein Grund für die Auswahl dieses Standortes. Und ist ja im Kontext von Kreislaufwirtschaft auch wichtig, ne, dass du entsprechende Anlagen hast. Es bringt dir ja nichts, diese Düngemittel dann von sonst wo hinzukarren, sondern das ist die Perspektive, die damit auch aufgemacht werden soll. Du hast eine Anlage, die Düngemittel produziert in der einen oder anderen Weise und von dort aus werden die Düngemittel lokal verteilt, ja. Und deswegen haben sie sich unter anderem für diesen Standort entschieden. Mensch, Katrin, du bist ganz schön schnell und liest da an das Paper rein nebenbei noch, ne?
Ja, ich habe mir das Foto angeschaut, wo dann so eine Gruppe an Menschen vor dem Local Manager von der Processing Facility steht. Das ist irgendwie ganz interessant. Ich meine, das Bild an sich ist jetzt für Forschungszwecke nicht so aussagekräftig, aber irgendwie zeigt es, dass halt Leute mal vor Ort waren und sich informiert haben. Das ist irgendwie mal was Neues, dass da wirklich ein Bild in einem wissenschaftlichen Artikel ist.
Ja, Abbildung 3, ne? Weiter hinten. Ja, es ist vielleicht, würde man im ersten Moment belächeln. Ich habe auch gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Aber es macht halt nochmal diese soziologische Perspektive auf, ne? Also da ist wirklich mit den Menschen vor Ort gearbeitet worden. Und deswegen hat das sicherlich einen entsprechenden Platz im Paper. Ja, es ist ich muss sagen, da ist mir ein bisschen ins Herz aufgegangen bei dieser Studie, weil die hat auch ihre Schwächen, kommen wir gleich noch dazu. Aber dass sie eben diese Perspektive noch mit aufmacht, mit berücksichtigt, das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Deswegen ist auch ein Grund, einer von vielen, die hier mal zu besprechen. Ja. Genau. Kurzum, 2016 und 2017 sind diese Düngeversuche gelaufen in zwei Anbausaisons sozusagen. Und zwar haben die Kohl angebaut. Brassica oleracea, ich gebe es auf. liebe Botanikerinnen und Botaniker, aber Brassizeen, das weiß ich, dass da die Köhle drunter zählen. Und diese Kultur ist für bodenkundliche Zwecke möglicherweise nicht so gut geeignet, aber halt die beteiligten Landwirtinnen haben die ausgewählt. Wir gesagt haben, ja, wenn wir was anderes anbauen, dann können wir damit auch nichts machen, so, sondern wir würden normalerweise Kohl anbauen, also nehmt gefälligst auch Kohl. Haben sie das halt gemacht. Ne? Ja, und wie setzt man das dann auf? Es muss natürlich, das sagen wir immer wieder, einen Kontrollversuch geben. Also haben sie entsprechend eine ungedüngte Kontrolle verwendet. Es sind immer einzelne Plots sozusagen, also einzelne Felder mit einer bestimmten Flächenausdehnung. Einer davon wird dann immer unbehandelt gelassen. Dann haben sie eben den NUF, also den nitrifizierten Urindünger ausgebracht. Und den haben sie auch noch kombiniert in einem weiteren Plot mit Knochenmehl. Dann haben sie noch Harnstoff verwendet, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Harnstoff ist eine organische Verbindung, also eine kohlenstoffbasierte Verbindung, die tatsächlich auch im Urin vorhanden ist und auch eine potente Stickstoffquelle ist, sage ich mal. Also das ist noch eine Alternative. Und sie haben noch Harnstoff kombiniert mit DAP, also Diammoniumphosphat. Das ist nochmal so ein Kombinationsdünger sozusagen für den zusätzlichen Stickstoff und Phosphor. Booster, möchte ich mal sagen. Und in der zweiten Runde haben sie noch das unterschiedlich kombiniert. Da gehe ich jetzt aber nicht im Detail drauf ein. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, mit Harnstoff und Diammoniumphosphat und Stickstoff, urinbasierten Stickstoffdünger und so. Da kann man eine ganze Menge Kombinationen durchmachen. Will nur sagen, solche Kombinatorik muss man immer betreiben, um eben die Effektstärke am Ende eines speziellen Düngemittels an sich und verschiedener Düngemittel in Kombination in irgendeiner Art und Weise mal festzuhalten und es auch zu unterscheiden von einer unbehandelten Kontrolle. Das ist ja das, was wir uns immer vornehmen. Wie misst man Effekte? Man braucht eine entsprechende Kontrolle. Und die Düngemittel waren aber auch nicht beliebig dosiert, sondern so, dass sie eine Flächenkonzentration von 90 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und 20 Kilogramm Phosphor pro Hektar tatsächlich ausgemacht haben. Also das ist sozusagen die Zielmenge und die haben sie immer rechnerisch dort ausgebracht. Diese Parzellen waren 9 Quadratmeter groß, 3x3, ne? Kohl hatte ich schon gesagt. Und was sie dann am Ende gemessen haben, oder ist erstmal noch Fragen zum Versuchsaufbau, Katrin? Ich gebe da so schnell drüber.
Ich bin da kurz in Rabbit Hole abgestiegen, weil ich mich gefragt habe, was für eine Kohlart die denn angebaut haben, weil die Brassica oleracea, das ist ja die Familie, die Kohlfamilie, da gibt's ja ganz verschiedene Ausprägungen, also Brokkoli zählt da zum Beispiel auch drunter und dann gibt's Spitzkohl und Blattkohl und so weiter und ich habe gerade mal im Paper nachgeschaut, sie schreiben ja Cabbage, das ist ja der Kopfkohl, der weiße Kohlkopf, den man dann im Supermarkt findet. Das hat mich nur interessiert, weil letztes Jahr auf der Farm war ich nämlich für die ganzen Brassica-Gewächse zuständig und habe mich da ein bisschen eingelesen. Das ist ganz interessant, weil die Brassica-Familie, die stammt ja eigentlich nur von einer Pflanze ab. Und es wurde halt so weit gezüchtet, dass man eigentlich alle Pflanzenteile erntet davon. Das heißt, der Kohlkopf stammt von der gleichen Ursprungspflanze wie der Brokkoli und auch jetzt fällt es mir wieder nicht auf Deutsch ein. Moment. Was isst man immer zu Weihnachten neben der Gans, die ganz kleine?
Rosenkohl.
Rosenkohl, genau. Das ist nämlich auch die gleiche Ursprungspflanze. das wächst auch so am Stamm. Ist ganz cool zu sehen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass sie aus dem Kohl viel machen. Gerade in der afrikanischen Küche. Der Kohlkopf, den schneidet man ja mal gerne so ein bisschen auf in größere Stücke und isst sie dann mit Reis und Bohnen. So viel zu meinem Pflanzenwissen, das hat mich interessiert. Aber ist ja cool, dass sie das so lokal angewandt haben und wirklich die Leute gefragt haben, was sie auch am meisten anbauen.
Isst du Rosenkohl, Katrin? Und was ist dein Lieblingsbrassizeengewächs?
Also, ich esse Rosenkohl. Aber ich habe gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, würde ich sagen, Früher mochte ich das nicht so gerne, einfach weil es mir immer auf den Teller gelegt wurde und es hieß, du musst das essen, das ist gesund. Jetzt habe ich mich mal selber dran gewöhnt und ich finde es gar nicht so schlecht. Meine Lieblingsbrassica, ich würde sagen, das ist sogar der Kohlkopf, weil es relativ vielseitig anwendbar ist. Also ich schneide es manchmal in Salat, aber man kann ja auch Sauerkraut draus machen. Also frisch und gekocht, genießbar, egal was man machen möchte. Was ist denn deine Lieblingsbrassica, Christoph? Isst du überhaupt Kohl, ist die Frage.
Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir also gerade wirklich in so ein Rabbit Hole abgeglitten mit dem Kohl. Aber Weißkohl wäre es nicht, wenn dann eher nur Zubereitung tatsächlich Spitzkohl, finde ich ganz gut. Aber Favorite Nummer 1, Rosenkohl. Und ich sag dir ganz ehrlich, so wie viele Sachen, die man gemüsetechnisch zubereiten kann, Rosenkohl hälfteln oder vierteln, bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprika und so und einfach mal in den Ofen schieben. Das ist das Beste, wo gibt, sage ich mal.
Sehe ich auch ein. Interessanterweise gibt es hier voll viel Rosenkohl gefroren. Also kannst du halt aus der Tiefkühle nehmen und das habe ich mir mal gegönnt. Und das ist ganz geil, weil dann, also es sind halt so ganz kleine Köpfe, kann man vierteln, anbraten, scharf anbraten, mit ein bisschen Chili, auch gut, sehr empfehlenswert. So viel zum Thema Kohlgewächse. Ich glaube, wir müssen wieder zum Paper zurückkehren, Christoph.
Ja, entschuldigt oder feiert, je nachdem, gerne diesen kleinen Exkurs. Aber Kohl übrigens, Raps ist auch eine Züchtung aus dem Brassicäen, ne? Raps und also Kohl und Rübsen. Aber okay, dazu später mehr. Apropos Kohl, was haben sie gemessen? Also regional angebaut und so. Sie haben am Ende den Ertrag gemessen, ja, als Frischmasse dieser Kohlköpfe. Das ist eine Messgröße und sie haben auch die Nährstoffgehalte der Kohlblätter. Das bietet sich bei Kohl nur wirklich an. Das sind großflächige Blätter, diese Kohlköpfe, ja. Und da entsprechend die Nährstoffgehalte ermittelt. Und zusätzlich, das will ich auch noch erwähnen, gab es sogenannte Baby Trials. Also die haben auch diese Versuche in den Hausgärten, die Bäuerinnen und Bauern betreiben, nochmal durchgeführt, weil das eben auch zur Akzeptanzsteigerung einerseits beitragen konnte und weil das dort auch gelebte Praxis ist, ne? Also die Bäuerinnen und Bauern, die bauen nicht nur landwirtschaftlich an, sondern die bauen eben auch privat an, um sich selbst zu versorgen. Und da haben sie das eben auch noch hin übertragen. Ja. Das so zum Setting, zum Versuchssetting ist also wirklich sehr, sehr umfangreich. Und ich würde mal sagen, wir springen direkt in die Ergebnisse, Katrin, oder? Wir würden ja jetzt wissen,
Ich bin schon ganz gespannt, was kam raus.
Ist schon ganz, ganz gespannt, genau. Und die Ergebnisse lassen sich in Abbildung 2, wer da Lust hat, sozusagen ablesen. Also da geht es wirklich um den Ertrag, ne? Also Yield im Englischen, der Ertrag. Was ist es denn geworden? Da sind eben diese verschiedenen Treatments dargestellt. Und jetzt für die oberflächliche Betrachterin würde es erstmal, oh, da schwankt ja schon ganz groß, aber da stehen so kleine Buchstaben dran. Das sind sozusagen diese Signifikanzniveaus, würde ich mal sagen. Ne? Und jetzt ist es, wenn man erstmal auf die linke Seite guckt und sagt, okay, das ist sozusagen die Season 1, also der erste Anbaujahrgang, schwankt schon sehr stark, aber die haben halt alle den Buchstaben A oben drüber stehen. Und das heißt, dass diese Ergebnisse, die Messwerte, sich zwar voneinander unterscheiden, aber nicht signifikant. Ja, die haben dasselbe Signifikanzniveau, die sind in derselben Signifikanzgruppe. Das ist eben so ein Ergebnis. Ne? Also sie haben hier vor allem mit Harnstoff gedüngt, ne? Harnstoff kombiniert mit verschiedenen anderen Düngemittelformen und haben auch eine Nuff-basierte Düngemittelvariante eingebracht. Ne? Aber im Vergleich zur Kontrolle Harnstoff nicht ganz so effizient wie zum Beispiel der Nuffdünger. Das siehst du in Season 2 auf der rechten Seite. Da sieht man eben, sowohl die Kontrolle als auch Harnstoff sind in derselben Signifikanzklasse, in dem Fall B. Aber die Nuff-basierten Düngemittelvarianten, die sind in einer anderen Signifikanzklasse, nämlich A oder AB, das ist so eine Zwischenvariante. Die Ammoniumphosphat unterscheidet sich auch signifikant von den Kontrollen. Und aber auch Harnstoff in Kombination mit Diammoniumphosphat scheint auch eine sehr, ja, sehr effektive Düngemittelvariante zu sein, obwohl das im ersten Anbaujahrgang sich nicht signifikant von der Kontrolle unter anderem unterschieden hat. Ja, so. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Schaut euch mal die Abbildung an. Da könnt ihr noch viel mehr Details rauslesen und euch das viel mehr anschauen. Ich glaube, was man runterbrechen kann, auf jeden Fall, es gibt eine extrem große Variabilität. Ne? Und je größer die Variabilität dieser Messwerte ist, umso höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Treatments in dieselbe Signifikanzklasse rutschen. Ja, also wenn ihr eine breite Streuung habt, dann wird ganz einfach dieser, würde man sagen, diese Antenne, ne? Also
die Standardabweichung ist das, glaube ich.
Standardabweichung, genau. Dargestellt so in Antennenform, ne? Dann wird diese Standardabweichung entsprechend auch breiter. Und dadurch rutschen dann diese Messwerte in der Übersicht tendenziell eher in dieselbe Signifikanzklasse, ja? Und das ist auf jeden Fall was sie rausarbeiten, was sie auch erwähnen in diesem Paper. Es gab halt wirklich eine große Variabilität. Die Messwerte haben sehr stark gestreut. Man freut sich, dass man eben in dieser zweiten Season auch signifikant unterschiedliche Ergebnisse hat. Aber eben durch diese Streuung und auch durch den Befund, dass zum Beispiel diese eine Kombination Harnstoff und DAP in der ersten Season nicht signifikant unterschiedlich war zur Kontrolle, aber in der zweiten schon, sagen sie eben oder stellen sie auch selbst Zweifel an die Ergebnisse und fragen sich halt, ob das jetzt wirklich verwertbar ist. Klassiker, brauchst immer noch vielleicht mal eine weitere Anbauseason, man müsste das über einen längeren Zeitraum beproben und so weiter und so fort. Aber sie gehen noch auf eine andere Art und Weise kritisch mit sich ins Gericht, weil sie nämlich sagen, ja, man hätte eigentlich auch bei diesem Versuch ja die Spezies im Boden mal bestimmen können. Na, also wirklich die Frage, ist denn nach der Düngemittelgabe im Boden auch wirklich pflanzenverfügbarer Nährstoff in der Bodenlösung vorhanden? Das ist ja auch eine spannende Frage an der Stelle. Wie verhält sich sozusagen das Düngemittel dort wirklich im Felde, ja, im Feldversuch? Und was passiert da im Boden mit? Na, und das ist ein Kritikpunkt, den kaufe ich Ihnen ab, definitiv. Das haben sie nicht gemacht, aber sie schreiben auch dazu, ja, okay, das ist halt auch eine logistische Hürde, das ganze Equipment dort runter zu karren von der Schweiz aus nach Südafrika und so. Und das war einfach nicht mehr drin und das muss man auch sehen. Ne? Also solche Studien stoßen irgendwann an ihre Grenzen und das ist halt in dem Fall auch auf der logistischen Ebene passiert.
Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, gerade zwischen den zwei Seasons wird es ja auch Klimavariabilität gegeben haben, wie viel Niederschlag war es, wie heiß war es. Und das beeinflusst ja die Ernte auch maßgeblich, auch wenn man die Düngung variiert. Das kann ja auch die Ergebnisse so ein bisschen verzerren. Aber ich finde es ganz interessant, in der Abbildung sieht man ja auch, dass in der ersten Saison, auch wenn die Signifikanz nicht gegeben ist statistisch, dass auf jeden Fall bei NUF der Balken ja schon auch, also der Mittelwert ist zumindest am höchsten. Also es gibt ja schon so ein bisschen einen Trend auch in der ersten Saison und das zeigt sich ja dann nochmal deutlicher in der zweiten Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann vorsichtig sagen, trotz der Streuung dieser Ergebnisse, also spätestens in der zweiten Saison sieht man es eben auch statistisch signifikant, dass dieser Nuftdünger alleine und in Kombination mit DAP und DAP an sich, das ist ein konventioneller Dünger, der aber nicht in dieser Fabrik dort hergestellt werden kann. Das ist ja der Unterschied, ne? Das hat wirklich einen Effekt. Und das ist mal das eine Ergebnis. Also es hat funktioniert, zumindest wenn man auf den Ertrag schaut. Man weiß aber nicht genau, wie es funktioniert hat. Und genau wie Katrin gesagt hat, ja, Wetter, Klima, Langzeitfolgen und dies und jenes, ne? Das ist natürlich auch eine Perspektive, die hier nicht eröffnet wurde. Aber geschenkt, ne? Eine Studie hat immer irgendeine Grenze. Und jetzt ist natürlich noch die nächste Frage. Also ich schenke mir jetzt mal diese Tabelle. Da ist auch noch eine Tabelle, wo man wirklich die Nährstoffgehalte in Gramm pro Kilogramm der einzelnen Düngemittelvarianten sieht. Das schenke ich mir. Ich glaube, wir kaufen ab, dass die Nährstoffgehalte entsprechend hoch sind. Und jetzt ist natürlich die soziale Ebene noch interessant. Und das fand ich auch sehr spannend. Die auf der sozialen Ebene, also diese soziologische Befragung, war das Ergebnis tatsächlich ebenfalls positiv. Und das ist für mich eigentlich der tatsächliche Benefit dieses Experiments. Also man ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen, man hat diese Anlage dort besichtigt, war permanent im Austausch. Und das hat dazu geführt, dass sich wirklich diese Einstellungen, also die Perspektiven der Landwirtinnen gegenüber diesem nitrifizierten Urindünger, im Verlaufe des Projekts ständig verbesserten. Am Anfang war eine Skepsis. Katrin, sagst du schon?
Ja? Nein, mein Magen hat sich gemeldet. Ich frage mich, wie viel man das hört.
Oh,
egal. Nee. Es geht so viel um Urin. Dann geht's weiter. Christoph schenkt sich jetzt auch schon wieder Wasser ein.
Ja, ich will es noch erleben, dass du sagst, mal kurz Aufnahmepause bitte.
Aus. Nein, das schaffen wir noch.
Und ich
fahre fort.
Nee. Aber halt diese Einstellungen, die haben sich auch verbessert. Und das ist in Tabelle 4 zum Beispiel zu sehen. Hat man mal so ein bisschen gegenübergestellt. Ich spare mir jetzt mal das einzeln aufzugreifen. Aber wie hat sich bezogen auf bestimmte Fragen, die geantwortet, die gestellt wurden, sozusagen die Antwort verändert von Anbaujahrgang 1 zu Anbaujahrgang 2? So will ich es mal beschreiben. Ja, und da sieht man wirklich deutlich, dass zum Beispiel diese Anwendungsperspektive, zweite Frage, ne? Also ich wäre sozusagen willens und bereit, diesen Nuff in meinen Kulturen anzuwenden, wenn denn die Regierung oder politische Entscheidungsträgerinnen das sozusagen auch anbieten würden, ja. Da hat sich wirklich eine ganz neue Perspektive eröffnet, möchte ich mal sagen. Schaut gerne mal in die Tabelle rein, dann ist das entsprechend auch mit Zahlenwerten unterlegt. Und das ist ja auch, das ist ein tolles Ergebnis, wie ich finde. Also die Leute waren am Anfang eher skeptisch, aber aus der Anwendungsperspektive, aus der Perspektive der gelebten Resultate und der Anwendbarkeit heraus und auch dem Verständnis, ne? Also am Anfang, da steht da so eine Fabrik, da sind die Tore zu und die Schotten dicht und so und du weißt gar nicht, was passiert denn da eigentlich drin und bist da skeptisch, die machen bestimmt nichts Gescheites, ne? Dann machst du mit den Leuten aber eine Exkursion dorthin, so dass die einfach sehen, was geht da ab und wie kann ich vor allem auch davon profitieren, und dann verändert sich einfach die Einstellung dazu, ne? Das ist ja diese Windrad-Thema, ja, aber sag gerne.
Ja, ist ja irgendwie cool zu sehen, dass sie das auch noch so ausgewertet haben. Das ist ja die soziologische Komponente. Da haben sie wahrscheinlich Fragebögen auch erstellt und die Leute wirklich befragt. Das fällt ja meistens hinten unter, würde ich sagen, bei so wissenschaftlichen Studien, wenn man dann nur auf die Zahlen schaut und gar nicht wirklich abfragt, was die Leute dazu denken. Aber ist ja gut zu sehen, dass die wirklich bereit sind, das anzuwenden und auch den Vorteil erkennen.
Ja, finde ich auch. Das fast ein bisschen rührend. Das meine ich auch tatsächlich so, wie ich sage. Weil, ich denke immer an diese Windraddiskussion in Deutschland jetzt. Ist auch wieder ein Luxusproblem im Vergleich dazu, ne? Aber es schlägt so ein bisschen in die ähnliche Kerbe. Es bilden sich Bürgerinitiativen und Vereine und so, wenn es heißt, hier wird ein Windpark errichtet oder so. Kann man in Teilen auch verstehen, wird aber auch unglaublich viel geschwurbelt. Das muss man auch dazu sagen. So. Und man weiß aber auch, dass wenn zum Beispiel einzelne Gemeinden Windräder errichten und dieser Strom dann auf Gemeindeebene sozusagen den Leuten zugutekommt, also die Gemeinde veräußert diesen Strom, speist den ins Netz ein, und das wird einfach allen Beteiligten innerhalb der Gemeinde vom Strompreis abgezogen, also die zahlen weniger für ihren Strom dadurch, dann weiß man aus breit angelegten Studien, dass das sozusagen die Akzeptanz erheblich steigert. Da gibt es Leute, die tatsächlich sagen, ey, lass uns doch noch ein weiteres Windrad bauen, weil ich merke es einfach im Strompreis. Ja? Und dann haben die Leute auf einmal einen Bezug zu ihrem eigenen Leben dazu, haben das einmal kennengelernt und dann ist die Akzeptanz da. Ja? Und so ein bisschen in diese Richtung geht auch dieser Düngeversuch, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Das könnte man auch in Deutschland ein bisschen mehr etablieren, dass man es auch irgendwie soziologisch ein bisschen abfragt danach.
Ja. Ja, das soweit erstmal zu den wesentlichen Ergebnissen. Ich würde noch eine kurze Problembeschreibung nochmal machen, die sie im Rahmen dieser Studie auch angestellt haben und die natürlich auf die Anwendbarkeit niederschlägt. Ja, also dort in zwei Imane haben sie halt den Wassermangel identifiziert. Und das können wir uns, glaube ich, vorstellen. In so ariden Regionen ist wirklich, wo Niederschläge über weite Teile des Jahres ausbleiben und so, ist halt der Wassermangel eigentlich auch der limitierende Faktor. Also es bringt mir nichts, wenn ich Düngemittel habe und den aus Urin herstellen kann, dort vor Ort, und habe aber kein Wasser, ne, weil das eine weitere Ressource ist, die Pflanzen entsprechend brauchen. Weiterhin ein grundsätzliches Problem, was aber mit der Produktion von urinbasierten Düngemitteln abgestellt werden kann, ist halt aktuell der schlechte Zugang zu Dünger. Deswegen drückt da wirklich der Schuh gewaltig. Und das wird ja auch im Kontext zum Beispiel der ich will es jetzt mal Iran-Krise, also des Überfalls der USA und Israels auf den Iran nicht besser. Straße von Hormuz und so, da ist ja die Ölknappheit, sehen wir alle an den Zapfsäulen gerade. Aber das wird auch Prognosen zufolge zu einer potenten Düngemittelkrise führen, ne? Weil viele Düngemittel auch aus der Region kommen. Ja? Und das schlägt dann eben auf solche Regionen wie Swaimane nochmal viel, viel heftiger nieder. Ne? Und was sie aber auch als Problem identifiziert haben, und da tun mir die Landwirtinnen dort tatsächlich sehr, sehr leid, die haben auch einen sehr, sehr schlechten Marktzugang für ihr produziertes Gemüse. Das wusste ich, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber selbst wenn sie das produzieren können, dann haben sie oft Sorgen, wirklich das loszuwerden. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir kaufen in westlichen Ländern bevorzugt so dieses, Anführungszeichen, billige Gemüse. Und die werden das dort los. Aber das scheint wohl auch wirklich ein riesiges Problem zu sein.
Wahrscheinlich sind sie einfach nicht so an den globalen Markt angeschlossen, oder?
Ja, ja. Das mag durchaus sein. Aber tut mir natürlich leid. Ja, jetzt entwickelst du neue Düngemittel. Hast du da noch Wasserknappheit, ja, das kriegt man vielleicht irgendwie noch in den Griff und so, und dann werden die Leute ihr Zeug nicht los. Also das kann es ja nur auch nicht sein. Echt mies, muss ich sagen. Ja, das zur Perspektive. Das gehört einfach dazu, dass wenn man in solchen Regionen solche Studien anfertigt, dass man sich auch mit den regionalen Besonderheiten mal in dieser Weise beschäftigt. Und ich finde, bei aller Kritik, ich hatte schon gesagt, man könnte noch viel mehr Bodenchemie fahren, das kritisieren sie auch selbst. Wir haben eine große Variabilität zwischen den Treatments, hatten wir auch schon gesagt, das war aufgefallen. Haben sie wirklich eine ordentliche Arbeit geleistet, ja? Auch wenn diese Studie eine begrenzte soziale Reichweite hatte, haben sie auch gesagt, ne? Sie haben natürlich nur mit einem begrenzten Kreis von 15 Teilnehmerinnen gearbeitet, ja. Da hat sich die Akzeptanz vergrößert, aber es ist natürlich die Frage, wie das in einer größeren Gruppe wäre und so, ne? Pipapo, könnte man noch viel mehr Kritikpunkte anbringen, die sie auch selbst artikulieren, aber ich finde, mit dieser Studie ist ein Zeichen gesetzt worden, ein schönes Zeichen. Es ist eine umfänglichere Betrachtung, als man sich das normalerweise in der Bodenkunde so, als man das so gewohnt ist, möchte ich mal sagen, ja. Soziologische Perspektive. Und von daher auf jeden Fall erwähnenswert. Und ich möchte Benjamin Wilde an der Stelle mal Danke sagen. Benjamin, wenn du das hörst, hallo, melde dich gern mal. Dann schreibe ich dir das auch nochmal für diese tolle Forschung. Katrin, hast du erstmal Fragen noch zu dieser Studie?
Nee, ich finde das eine ganz gute anfängliche Studie. Und das bleibt da jetzt auch abzuwarten. Vielleicht gibt es ja auch eine Folgestudie. Das wurde ja jetzt 2022 veröffentlicht. Ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Vielleicht gab es ja noch andere Verbesserungen und irgendwie vielleicht wurde der Kreis auch ein bisschen erweitert und es wurden mehr Farmer befragt. Es bleibt abzuwarten.
Bleibt abzuwarten. Ich glaube, das ist die Arbeitsgruppe von Johann Six von der ETH Zürich. Wir werden auf jeden Fall da immer mal drauf luren, ob da neue Experimente mit Seeche gemacht wurden. schöne Sache. Und ich will euch jetzt ist auch ein bisschen deprimierende Perspektive, aber ich will euch tatsächlich auch noch mit einer guten Perspektive auf die Zukunft entlassen. Das zeichnet uns ja auch aus, Katrin. Vor allem dich und mich. Wir sind Menschen der Zuversicht. Wir sind ja, warum lachst du so? Das ist komisch.
Wir sind, nein, das stimmt. Sind wir. Man muss das Leben lieben lernen.
Genau, das ist unser Slogan. Man muss das Leben lieben lernen. Und deswegen habe ich euch mal nur in Kürze nochmal eine dritte Studie, nämlich ein Review, brandaktuell aus dem Jahr 2026 in die Shownotes geballert. Also das ist am 16. März erst erschienen, nicht mal 2 Monate als zum jetzigen Zeitpunkt. Die haben einfach mal, wie man das für so ein Review macht, quasi zusammengefasst, was ist denn eigentlich die Perspektive auf urinbasierte Dünger in der Landwirtschaft, ne? Mit Blick auf Kreislaufwirtschaft, was will man da machen? So, und wir haben jetzt schon ganz viel über die Chancen geredet, also wirklich die Nährstofffracht für Stickstoff, Phosphor, Kalium. Das sollte jetzt klar gewesen sein, dass man damit potente Erträge erzielen kann. Aber wir müssen auch nochmal über die Risiken reden. Und da hat Katrin ja schon vollkommen richtig gesagt, mit ihrem bombastischen, breit aufgestellten Vorwissen, dass natürlich pharmazeutische Rückstände eine Rolle spielen. Du hast es ja auch gesagt, Empfängnisverhütung, also zum Beispiel erhöhte Hormongehalte, aber auch Medikamente, Paracetamol zum Beispiel und so, und Antibiotika ist auch immer wieder, ne? Also das hat eine toxikologische Perspektive und ist natürlich auch die Frage, ob diese Rückstände im Urin auch durch die technischen Verfahren dann restlos beseitigt werden können. Es ist auch eine Grenze sozusagen dieser Anwendung. Es gibt zu wenig Langzeitfeldversuche. Und da spielt unser Main Paper heute ja auch rein. Zwei Anbauperioden sind leider kein Langzeitfeldversuch. Das kann mal einer werden, wenn man das über 10, 15, 20 Jahre zieht. Ja, aber Langzeitfeldversuch offenbart dann möglicherweise auch noch andere Nebenwirkungen im positiven wie im negativen Sinne der Applikation solcher Düngemittel. Und auch eine wichtige Grenze, da hatten wir auch drüber gesprochen, ist die öffentliche Akzeptanz, Katrin. Das ist vor allem in der westlichen Welt tatsächlich so ein Ding, dass Leute da ganz gehemmt rangehen, wenn es an die Frage geht, so ich schmeiß mir jetzt urinbasierte Dünger aufs Feld. Kannst du das verstehen oder eher nicht?
Ja, ich kann schon verstehen, warum Leute da zögerlich sind, weil es ist ja auch irgendwie gar nicht so integriert im normalen Leben. Du gehst aufs Klo, spülst danach und dann ist es weg. Und ich finde, das wird schon so verkauft, wie das halt ein menschliches Abfallprodukt. Das kann auf keinen Fall für die Nahrungsmittelproduktion verwendet werden. Das muss gesondert behandelt werden und dann kann es vielleicht irgendwann wieder in Nährstoff oder in Wasserkreislauf zugeführt werden. Aber damit beschäftigt sich ja der Normalbürger, die Normalbürgerin eigentlich gar nicht. Also kann ich das verstehen. Ich glaube, da muss noch viel Öffentlichkeitsarbeit getan werden, damit Leute wirklich auch den Hintergrund so ein bisschen besser verstehen und eigentlich wissen, was sie da überhaupt ausscheiden. Und dass, wenn man das sicher und detaillierter aufbereitet, man das auch einfach wiederverwenden kann, weil halt eben viele Nährstoffe vorhanden sind.
Ja, und da sind wir auch wieder bei Akzeptanz schaffen, ne? Also den Leuten einfach mal so eine kreislaufbasierte Herstellungsstätte solcher Düngemittel zeigen, erklären, was da passiert. Und ihnen vor allem erklären, dass da nicht, wenn sie ihre Lebensmittel im Supermarkt kaufen, dass da nicht der Landwirt jeden Tag aufs Feld pinkelt, ja? Das ist es nun eben nicht, sondern das ist Rückgewinnung von essentiellen Nährstoffen, die uns sonst verloren gehen. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt so oft gelesen, unter anderem aus Politik und Zeitgeschichte, der Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung. Also wir steuern global wirklich auf eine ganz potente Pflanzennährstoffkrise zu. Das schon naturgemäß, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, über das Thema Peak Phosphor. Also die natürlichen mineralischen Phosphorressourcen weltweit, die gehen tatsächlich zur Neige und da sind wir schon über diesen Peak drüber, über den Anbaupeak. Und das wird zur Folge haben, Phosphor essentieller Pflanzennährstoff, dass so Länder wie Marokko zum Beispiel, die auch autoritär regiert sind, da gibt es einen König und so, aber da ist wohl menschenrechtstechnisch auch einiges im Argen, die noch riesige Phosphorvorkommen haben und so, dass die möglicherweise zu Global Playern werden. Und ich weiß nicht, ob man das will, mit so einem Staat dann verhandeln zu müssen, siehe Saudi-Arabien und so. Ne? Das wäre mal eine kleine politische Anmerkung an der Stelle. Und zweitens steuern wir auf Nährstoffkrisen zu, eben durch solche Krisen und Überfallkriege und so, wie das die USA und Israel zum Beispiel gerade betreiben. Ja? Und deswegen ist es wichtig, über Kreislaufwirtschaft im lokalen Kontext nachzudenken. Und dieses Review, was ich euch mitgebracht habe, das macht keine politische Perspektive auf, aber das ist, was urinbasierte Dünger angeht, tatsächlich vorsichtig optimistisch. Also die sagen, das ist kein absurdes Nischenthema mehr, sondern tatsächlich ernst zu nehmen. Ne, urinbasierte Dünger auch wirklich in der Kreislaufwirtschaft mitzudenken, passt sehr gut zu dieser zirkulären Nährstoffwirtschaft und der Weg in diese breite Praxis hängt halt an verschiedenen Knackpunkten. Und zwar, das ist die Aufbereitung, also tatsächlich eine technische Perspektive. Gibt so Membrane zum Beispiel, die sich auch gerne mal zusetzen und dann anfangen zu faulen. Das nennt man Membranfouling zum Beispiel, da sind Mikroorganismen und so. Sicherheitsnachweise, wir haben immer so ein Zertifikatproblem, vor allem in der EU, ja, dass man das auch wirklich als schadstofffrei zertifizieren lässt. Regulierung, Akzeptanz und eben diese Langzeitdaten, das sind die Knackpunkte eigentlich. Und das klingt für die Autorinnen und Autoren aber tatsächlich so, als wenn man das perspektivisch auch eins nach dem anderen abstellen kann. Also man muss einfach Schritt für Schritt da um mehr Akzeptanz werben, technische Verfahren entwickeln und so. Und dann wird das was. Ja? Das ist mal so der Ausblick. Und das ist ja eigentlich ganz rosig, oder?
So ist es. Es ist ja viel im Gange. Man muss nur noch ein bisschen abwarten. Und am Ende hängt es ja immer an der Öffentlichkeitsarbeit, dass man wirklich alle Leute in einem Boot holen kann und dass man es dann einfach vorantreiben kann.
Genau, genau. Ja, Katrin, das wäre, also Pippi macht tatsächlich langen Strunk, wenn ihr den Folgentitel bis jetzt noch nicht, ein langer Strunk, Biomasse und so, ne? Dann habt ihr das jetzt begriffen. Katrin, hast du noch Fragen? Wollen wir über noch was sprechen oder machen wir einen Sack zu?
Ich glaube, die gröbsten Fragen haben sich erledigt und für weitere Fragen kann ich mir ja nochmal die Paper im Detail anschauen. Das könnten unsere ZuhörerInnen ja auch machen. Ich fand, das war ein guter Überblick über das Thema und vielleicht haben wir jetzt ein paar abgeholt, die sich denken, ha, was ich da immer in die Toilette packe, ist gar nicht so schlimm. Es hat noch einen Wert danach. Und vielleicht informiert man sich ja mal, was es in Deutschland schon für Ansätze gibt, wo es verwendet wird.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr über den zweiten menschenbasierten Abfallstoff, der in der Toilette landet, mal was hören wollt, dann hört man Folge 92, war es, glaube ich, Kacke als Ressource rein. Lustigerweise auch mit, ja, es war ein Interview, auch mit Interviewpartnern aus der Schweiz. In der Schweiz ist man irgendwie scharf auf Fäkalien, ne? Das war schön. Mit Jojo Casanova Lindner unter anderem von Compotoy. Und die Folge heißt auch Kacke als Ressource, ja. Der hatte auch so, der hat eine ganz charismatische Art und hat dann so gesagt, ja, das ist so, dass wir jeden Tag mindestens einmal scheißen und beim Spülen dann pures Gold im Klo versenken. Ja, so hat er dann immer gesprochen. Und er hatte auch recht ein Stück weit, ne? Katrin.
So. Danke für den Überblick, Christoph.
Danke. Ach, schön. Das freut mich. So, Thema 4 von 5 der goldenen 5 ist damit offiziell abgefrühstückt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass euch da draußen noch die eine oder andere Frage gekommen ist, dass ihr was nicht verstanden habt oder so, oder ihr gern noch zusätzliche Anmerkungen machen wollt. Vielleicht kennt ihr euch ja zufällig mit diesem Thema aus. Dann könnt ihr euch jederzeit melden über die E-Mail-Adresse info@zollkast.de zum Beispiel. Ist eine in Teilen hochfrequentierte, in Teilen aber auch manchmal brachliegende E-Mail-Adresse, wo ich sage, oh, da könnt ihr gerne mal noch ein bisschen mehr reinkommen. Wenn ihr aber sagt, E-Mail-Programm öffnen, E-Mail schreiben und auf Senden klicken, das ist mir noch nicht niedrigschwellig genug, was man verstehen kann, sind wir auch auf verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Die habe ich mühsam dort reingefügt und für euch wieder aufbereitet. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch, sichtbar zu werden und vielleicht auch sichtbar zu bleiben in der Zukunft. Katrin, das war wieder eine schöne Folge mit dir. Ich genieße das immer sehr, mit dir eine Folge aufzunehmen. Du erdest mich immer, holst mich runter, pinkelst nicht so viel.
Nee, das ist doch gut. Das ist gut zu hören. Dann kannst du dich voll und ganz auf die Aufnahme konzentrieren.
Ja, das auch. Nee, aber es ist ja schön, wenn man mit tollen Leuten hier so einen Podcast gestaltet. Ich höre jetzt auf. Das war jedenfalls Zollkast Folge 191 vom 6. Mai 2026. Und die Katrin sagt jetzt Tschüssi, Christoph auch.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.